Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen wieder in der Kaffeeküche in der alten Besetzung. Neben mir sitzt Ernst Konrad.
Hallo, herzlich willkommen.
Und auf der Linken, das sieht jetzt der Hörer nicht, aber er sitzt wirklich zur Linken, Jakob Hodek.
Hallo, grüß Sie.
Wir sitzen in etwas unruhigen Zeiten hier. Die Börsen sind derartig unter die Räder gekommen im Laufe dieser Woche, dass sogar der amerikanische Präsident sich bemüßigt gefühlt hat, zu twittern, dass die Zentralbank wahnsinnig geworden ist. Glücklicherweise haben wir hier einen Experten für den Wahnsinn in Zentralbanken. Ernst, wie schätzt du den Gesundheitszustand der amerikanischen Zentralbank ein?
Sehr gut, da gibt es keinerlei Probleme.
Das beruhigt mich.
Ich habe ausdrücklich nicht normal gesagt, weil normal immer so ein etwas belasteter Ausdruck ist, aber da gibt es nichts zu meckern.
Also die sind alle sauber in der Schüssel sozusagen?
Ja, daran habe ich keinen Zweifel und vor allem der Unterbau ist exzellent.
Gut. Aber es ist eben, worauf unser Präsident Bezug nimmt, ist, dass die Zinsen angehoben wurden angesichts eines sich erheblich beschleunigenden Wirtschaftswachstums in den USA. Das ist, was man dann im Lehrbuch so erwartet. Und man muss eben sagen, die niedrigen Zinsen waren bisher eine der wesentlichen Stützen des Aktienmarktes. Wie arg ist das, dass jetzt diese Stütze doch ins Wanken kommt?
Liquidität ist eine der großen Triebfedern des Aktienmarktes und deswegen gilt es, dieses Umfeld definitiv zu beachten. Die Fed macht eigentlich genau das, was sie immer gesagt hat und was man auch an diesem Dotplot ablesen kann.
Also wenn sie wahnsinnig ist, war sie es schon vorher?
Ja genau, sie ist zumindest konsequent wahnsinnig dann. Was uns jetzt einen gewissen Strich durch die Rechnung gemacht hat, war tatsächlich die Rendite der amerikanischen Staatsanleihen, die aber auch, was auch nicht ungewöhnlich ist, in einer Zinserhöhungsphase eben auch angestiegen ist. Man muss aber da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also man hat sich ja immer recht stark festgebissen, als man dann über die 3% Rendite beim 10-jährigen US Treasury gegangen ist. Aber wenn man berücksichtigt, dass wir eine Rendite aus kombinierten Dividenden und Aktienrückkäufen von 5,5-6% haben, dann ist da eigentlich immer noch ein ganz komfortabler Abstand. Allerdings ist der Abstand natürlich geringer geworden. Aber Liquidität ist ja nicht nur ein Thema. Es ist ein sehr wichtiges Thema, aber nicht die einzige Stütze des Aktienmarktes.
Man muss auch immer beachten, warum Zinsen steigen und warum die Fed oder eine Zentralbank die Zinsen anhebt. Wenn es jetzt aufgrund einer erhöhten Inflationserwartung ist, ist es tendenziell natürlich schlecht, sowohl für Bonds als auch für Aktien. Was wir allerdings sehen, ist, dass eben die Konjunktur sehr robust nach wie vor ist und eben die reale Rendite steigt. Das heißt, dass die Erwartung einer robusten Konjunktur da ist. Und das sind ja grundsätzlich mal positive Aspekte.
Vielleicht noch ein positiver Aspekt. Also wenn man jetzt gerade diese Analysen der Fed anschaut, dann wird ja sehr viel Wert auf diesen sogenannten langfristigen realen Gleichgewichtszins, also dieses berühmte R-Stern, gelegt. Und das ist eben so das Potenzialwachstum. Jetzt gibt es durchaus Hoffnungen in den USA, dass dieses Potenzialwachstum, das über die letzten ein, zwei Jahrzehnte tendenziell runtergegangen ist, auch wieder ansteigen wird. Und damit ist natürlich auch ein längerfristiger Gleichgewichtszins höher, weil schlicht und ergreifend auch das Potenzialwachstum höher ist. Und dann kommt eben gerade auch noch dieser positive Effekt, den der Jakob Hodek geschildert hat, besonders heraus.
Das war ja wohl, oder das ist das, was ich mitgenommen habe aus der Zeit, als diese Steuerreform Ende letzten Jahres aufgegleist wurde, die ja im Grunde nichts anderes ist als eine Konjunkturspritze, dass in einer Phase der Vollbeschäftigung den Unternehmen im Grunde nichts anderes übrig bleibt, als zu investieren.
Genau.
Und die Investitionen waren immer das Problem der amerikanischen Wirtschaft. Und jetzt sind sie durch diese Steuerreform quasi gezwungen zu investieren. Und damit verbessern sich natürlich die langfristigen Wachstumsperspektiven.
Genau. Es kann sein, dass eben die kurzfristigen Kapitalrenditen etwas runtergehen, dass das jetzt kurzfristig zulasten der Marge geht. Aber längerfristig ist das in jedem Fall positiv. Hinzu kommt, dass der Arbeitsmarkt weitgehend leergefegt ist und dass man natürlich in diesen berühmten arbeitssparenden technischen Fortschritt jetzt zunehmend wieder investiert.
Problematisch kann es natürlich aus Portfoliosicht werden, weil jetzt natürlich der Anreiz auch steigt, aus Aktien, gerade aus den dividendenstarken Aktien, die man ja jetzt im Umfeld von Niedrigzinsen besonders stark in den Portfolios hatte, da eben rauszugehen, wenn man eben für eine zweijährige US-Staatsanleihe knapp 3% bekommt mittlerweile. Also da ist natürlich das Potenzial von Umschichtungen da und das kann auch ein Grund sein, warum es eben zu solchen Sell-Offs dann auch mal kommt.
Für eine zweijährige italienische bekommt man auch schon 2,5%, also es ist alles nicht so unattraktiv. Aber aufs Thema Italien kommen wir vielleicht nachher noch. Ich meine, das eine Thema, klar, ist der Zinsanstieg, das andere ist natürlich Bewertung, dass die insbesondere in den USA, im US-Aktienmarkt, insbesondere im Tech-Bereich doch erheblich hoch war. Und man hat schon auch gesehen, in den letzten Tagen und Wochen sind die High-Flyer der letzten Monate oder die einfach seit Jahresanfang am besten gelaufen sind, sind am stärksten unter die Räder gekommen. Also es ist schon nicht nur ein Zinsthema, es ist schon auch ein Bewertungsthema, was wir da haben.
Definitiv. Also seit Jahresbeginn liegt immer noch der Technologiesektor weit vorne. Aber wenn wir uns anschauen, seit dem 30.09. ist der Technologiesektor der schwächste. Also ein klassisches Reversal, wie man so schön sagt. Da aber das Gewicht des Technologiesektors natürlich ungleich größer ist als von diesen eher defensiven Sektoren, ist der Aktienmarkt insgesamt runtergegangen.
Nachdem er auch insgesamt hochgezogen
Richtig.
Wurde.
Genau.
Man sieht es auch ganz hübsch, wenn man den DAX sich anschaut, der jetzt bei minus 10% ist seit Jahresanfang. Da sind die ganzen alten Industrien drin und gebündelt. Die sahen eben schon vorher nicht so gut aus. Und das bringt eben, ja, zeigt eben, wie schwierig das Bewertungsthema am Ende ist. Auf der einen Seite gibt es sehr hochbewertete Industrien, auf der anderen Seite halt auch die mittlerweile recht günstigen Industrien. Wir hatten vor zwei Wochen hatten wir über Pharma geredet. Das ist eine Branche, die ein erhebliches Derating, also einen kollektiven Abschlag erlebt hat.
Und dieser Sektor hat sich auch in dem Sell-off relativ gut gehalten.
Von daher ist es, muss man wie so häufig im Leben wahrscheinlich differenzieren. Aber Tatsache ist, das Sentiment ist schlechter geworden.
Deutlich schlechter, ja.
Also das sieht man wohl auch an den Flows, also an den Geldern, die in Fonds und auch in ETFs fließen. Das ist alles nicht mehr so blendend wie noch vor einem halben Jahr. Und damit wird man irgendwie umgehen müssen. Die Frage stellt sich dann halt, ja, wann sind wir unten?
Aber das ist sicherlich auch ein wesentlicher Grund, dass man eben, nachdem die Gewinne im Tech-Sektor so stark gestiegen sind, also die Wertzuwächse, dass man auch Gewinne mitnimmt in einem Umfeld, wo eben die Unsicherheit wächst, bezüglich der Länge noch des Aufschwungs, bezüglich des Handelskonflikts und weiterer, wie zum Beispiel in Europa noch, auf was wir zu sprechen kommen, noch Italien, also geo- oder makroökonomischer Risiken. Also auch da, das spielt da sicherlich eine Rolle. Also der S&P Tech-Sektor hat gestern 4,8% verloren. Das war der stärkste Verlust seit 2011. Also der Sell-off war schon massiv. Und das sind sicherlich eben so die Sentiment und also Fragen und auch die Gewinnmitnahmen wichtig.
Also gerade so die Flows. Wir haben deutliche Ausflüsse zum Beispiel aus Europa oder auch noch stärkere Maße aus den Schwellenländern gehabt. Da ist schon sehr viel passiert. Und das meiste Geld ist dann eben nach USA recycelt worden und in den Aktienmarkt und speziell in Technologiewerte geflossen. Und da geht halt jetzt auch mal was raus. Deswegen haben wir ja auch schon seit längerem für Europa in stärkerem Maße getrommelt als für die USA.
Ja, reden wir über Europa bei der Gelegenheit. Heute kam eine Auktion von dreijährigen italienischen Staatsanleihen. Die haben so etwa 2,5% gebracht, noch vor im Frühjahr vor der Wahl der neuen Regierung. Hat Italien Geld dafür bekommen, dass sie Schulden gemacht haben? Also war der dreijährige Zins negativ. Das ist eine teure Angelegenheit, so eine Regierung Salvini. Aber es bringt natürlich Unsicherheit in alle europäischen Aktienmärkte. Da müssen wir uns keine Illusionen hingeben. Weil Italien insgesamt hängt natürlich stark mit den italienischen Banken zusammen und die italienischen Banken sind groß und bedeutend und spielen für die gesamte europäische Finanzwelt eine riesige Rolle. Also es ist viel Unsicherheit im Markt jetzt bezüglich Italien.
Und man muss sagen, dass eben politische Einflüsse in Europa oder in den Schwellenländern stärker durchschlagen als in den USA. Ja, das kann man quantitativ nachweisen, das sagt einem aber auch durchaus so der gesunde Menschenverstand.
Und man traut diesen Populisten seit Trump halt auch mehr zu. Vorher war es halt so, dass man dachte, naja, die bellen eher lauter, als dass sie dann beißen. Seit Trump weiß man, sie setzen die Dinge auch wirklich um, wenn es sein muss.
Aber eine Sache vielleicht noch zum Guten. Wir haben nicht nur eine amerikanische Notenbank, die weiß, was sie will, sondern wir haben auch eine EZB, die ein Stabilitätsanker in der jetzigen Situation ist und sich da nicht kirre machen lässt und vor allem noch zumindest juristisch gesehen eine wesentlich stärkere und unabhängigere Stellung hat als sogar die Fed.
Und letztlich das Schöne in dieser Situation ist ja, dass weder Brüssel noch die EZB noch die deutsche Bundesregierung irgendwas sagen muss. Letztlich treten die Märkte irgendwo jetzt als Zuchtmeister auf, genau. Weil für die Italiener wird es einfach richtig teuer jetzt, wenn sie vom Pfad der Tugend abweichen wollen. Das kann man aber jetzt nicht der deutschen Bundesregierung vorwerfen, sondern das ist im Wesentlichen der italienische Kleinsparer, der seiner Regierung jetzt kein Geld mehr leihen will.
Also man muss sich diesen liederlichen Lebenswandel, um bei dem Bild zu bleiben, auch leisten können.
Genau. Und die Signale waren ja auch zweideutig. Also als sich Salvini mit Le Pen getroffen hat, da hat er natürlich wieder in die populistische Hau-drauf-Keule getrommelt. Als er zum Beispiel vor Investoren gesprochen hat, dann war er wesentlich rationaler und wesentlich marktfreundlicher gestimmt. Also man muss abwarten, was jetzt da wirklich rauskommt.
Es ist auch in Italien schon einiges passiert. Nur vielleicht zwei Zahlen. Die Renditen im 10-Jahres-Bereich liegen aktuell bei 3,5%. Sie waren zu Jahresbeginn bei 2%. Und der Risikoaufschlag gegenüber Deutschland war zu Jahresbeginn 150 Basispunkte, liegt heute im 10-Jahres-Bereich bei 300 Basispunkten. Also es ist schon einiges passiert. Und mal sehen, wie das mit dem Defizit weitergeht. Also ich würde das nicht zu hoch kochen. Das ist kein neues Griechenland. Und wir haben ja vorher schon kurz erwähnt, ein Großteil der italienischen Verschuldung liegt bei Inländern und die wird man nicht enteignen. Also deswegen sollte man das vielleicht mit einer gewissen Gelassenheit betrachten.
Aber der Markt ist eben nicht gelassen.
Nein, das aktuell
ist,
nicht.
Und das ist eben das Erstaunliche, wie weit dann doch gewisse Einzeltitel in diesen Strom mit hinuntergerissen wurden. Dass man zum Beispiel eine BASF heute für ein KGV von 10 kriegt, also 10 Jahresgewinne muss man dafür nur auf den Tisch legen. Die hat eine Dividendenrendite, die ist jetzt geschätzt bei 4,6%. Also, und das ist ein Niveau, was man zuletzt sowas 2010, 2009 gesehen hat. Und da muss man sagen, das hat auch mich überrascht, weil ich dachte, Mensch, die ist jetzt billig. Aber sie ist in den letzten Tagen einfach noch sehr viel billiger geworden. Jedenfalls gegenüber ihrer eigenen Historie. Ist das ein klarer Kauf oder kapiere ich da was nicht? Dr. Hodek ist ein Mann der neuen Technologien, der kann mit so alt ehrwürdigen Sachen nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber naja, doch, keine Ahnung. Aber sagen Sie, was spricht gegen die BASF?
Naja gut, also grundsätzlich ist natürlich die BASF als zyklischer Wert so ein Konjunkturindikator. Der spielt natürlich oder läuft besonders gut, wenn die Konjunktur besonders gut läuft und eben genau das Gegenteil auch. Man muss halt festhalten, dass da der Handelskonflikt eine entscheidende Rolle auch spielt, weil die BASF natürlich die Automobilindustrie auch als großen Kunden hat und die natürlich von dem Handelskonflikt jetzt auch stark betroffen sind. Aber natürlich hat die BASF auch andere Felder, wie beispielsweise jetzt das Ölgeschäft, das besonders gut laufen sollte, nachdem der Ölpreis gestiegen ist. Also es ist ein zyklischer Wert, man muss aufpassen, aber grundsätzlich ist sie natürlich günstig. Wir wissen alle aber auch, dass Bewertung kein gutes Timing-Instrument ist.
Absolut.
Und demnach eben diese Value Trap auch oftmals eine Gefahr darstellt.
Was billig ist, kann immer noch billiger werden.
Und es muss natürlich auch Wachstum da sein, weil nur billig reicht nicht.
Ja. Aber so, wenn gerade so eine BASF ist halt so ein Proxy auf die Weltkonjunktur, die sollte halt irgendwie von der Weltkonjunktur so einigermaßen oder also, mit der Weltkonjunktur sich entwickeln.
Also vielleicht noch ein paar Zahlen. Die BASF hat einen geschätzten Gewinn für 2018 von 6,50 Euro pro Aktie. Der Konsens liegt für 2019 bei 7 Euro. Das heißt, wir sind also bei etwa 8% Wachstum. Wenn man jetzt davon ausgeht, die Weltwirtschaft wächst real weiterhin mit um die 4%, 2-3% Inflation, naja, dann sind wir nicht so weit weg. Also das ist schon nicht ganz unrealistisch. Und man muss auch mal sehen, selbst während der Finanzkrise sind die Gewinne der BASF in Anführungszeichen nur um etwa 25% zurückgegangen. Bei VW hatten wir über 50%.
Also, ich meine, es gibt sicherlich Gründe,
es gibt
warum
Risiken,
es auch,
ja.
Auch bei der BASF das Geschäft mal schlechter läuft. Aber ich glaube nicht, dass es so arg ist, eben wie tatsächlich in der Finanzkrise 2008, 2009. Wenn wir da jetzt also bewertungsmäßig bei den KGVs in den einstelligen Bereich langsam kommen, dann wird es irgendwann aber auch billig.
Wir wissen ja, der Markt ist doch irgendwie immer so bipolar unterwegs. Also entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Und unseres Erachtens scheint es bei der BASF etwas zu Tode betrübt zu sein. Und da sehen wir durchaus Möglichkeiten, uns da etwas zu verstärken.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.